Hallo und herzlich willkommen zu meinem True Crime Podcast Mörderische Wahrheit. So, ich begrüße euch herzlich zu meiner allerersten Folge. Ich bin schon ziemlich aufgeregt und ich hoffe, ihr auch ein bisschen. Vorab möchte ich einfach nochmal sagen, falls ihr irgendwelche Kritik, Anregungen oder auch Ideen habt, könnt ihr mir jederzeit über meinen Instagram-Account Mörderische Wahrheit alles zusammengeschrieben und das Ö wird zum OE einfach schreiben. Zu der heutigen Folge habe ich auch ein paar Fotos auf meinem Instagram-Account hochgeladen. Die könnt ihr euch auch gerne anschauen, wenn ihr wollt. Dann möchte ich auf jeden Fall noch eine Triggerwarnung aussprechen, denn in der heutigen Folge geht es um Mord, sexuelle Gewalt und Nekrophilie. Also wenn ihr euch bei irgendeinem dieser Themen nicht wohlfühlt, dann hört am besten nicht rein. Heute, also in meiner ersten Folge, habe ich euch den Fall von Heinrich Pomarenke, einem deutschen Serienmörder, mitgebracht. Ich hoffe, dass einige von euch ihn vielleicht noch nicht kennen, aber auch die, die ihn kennen, dass ihr vielleicht noch irgendwelche neuen Informationen erhaltet oder einfach trotzdem Spaß habt beim Hören. Also ich würde dann direkt starten mit dem Fall. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören und dann geht's los. Vor ihnen sitzt kein Mensch, sondern der Teufel, sagte er bei seiner Gerichtsverhandlung über sich selbst. Heinrich Pomarenke, ein unscheinbarer Junge mit blasser Haut, eckigem Gesicht und spitzen Kinn. Als er am 6. Juli 1937 in Bentwisch, einer kleinen Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern, geboren wurde, ahnte noch keiner, was für ein Unheil er später einmal anrichten würde. Heinrich wuchs in zerrütteten Familienverhältnissen auf. Sein Vater arbeitete im Hafen in Rostock, doch als der Zweite Weltkrieg die Welt überschattete, musste auch er in den Kampf, welchen er schon bald verlor. Heinrichs Mutter, die Kriegswitwe Johanna Pomarenke, verließ nach dem Schicksalsschlag ihre zwei Kinder, Heinrich und seine 2 Jahre jüngere Schwester. Der junge Pomarenke, welcher zu dem Zeitpunkt 12 Jahre alt gewesen ist, hatte Glück. Seine Großeltern aus Malchin nahmen ihn auf. Von seiner Schwester wurde er jedoch getrennt. Sie musste in ein Heim. Das Leben bei seinen Großeltern war bis auf die Armut, die zu der Zeit überall herrschte, sorglos. Sie waren jedoch alt und sein Großvater litt an einer Behinderung. Keine guten Bedingungen, um ein Kind großzuziehen. Pomarenke bemerkte schnell, dass er seine Großeltern ohne weitere Probleme um den Finger wickeln konnte. In der Schule war Heinrich nicht sehr beliebt. Er saß meistens ganz allein. Ein paar Mal verirrten sich neue Klassenkameraden auf den freien Platz an seinem Tisch. Diese bemerkten jedoch schnell, dass er anders war, und ging schließlich wieder auf Abstand. An den meisten Tagen war Pomarenke sehr ruhig, gab kein Wort von sich. An anderen Tagen aber zeigte er sich vom Gegenteil. Er wirkte sehr aufgedreht und machte lauthals Witze. Trotzdem fand er nie einen Anschluss, geschweige denn Freunde. Ab und an starrte er seine Klassenkameraden mit tiefen und emotionslosen Blicken an, als würde er durch sie hindurchsehen. Auch den Lehrern fällt auf, dass der anfangs unscheinbare Schüler schon sehr früh übermäßige sexuelle Aktivität aufzeigte. Jedoch wurde nichts weiter unternommen. Wer hätte damals schon geahnt, wohin das Ganze führt? Wie man hier schon merkt, war das Leben von dem jungen Heinrich nicht wirklich mit viel Glück erfüllt. Er hatte keine Freunde, wurde von seiner Familie verlassen, beziehungsweise von seiner Schwester wurde er getrennt, sein Vater ist verstorben und seine Mutter hat ihn eben im Stich gelassen. Er war immer alleine und ein sehr, sehr einsamer Mensch. Gerade als Kind ist es wichtig, viele soziale Kontakte und eine Bezugsperson zu haben, jedoch fehlte ihm all das. Seine erste Tat, beziehungsweise wohl eher versuchte Tat, ereignete sich, als Heinrich gerade einmal so um die 10 Jahre alt war und noch bei seiner Mutter lebte. An einem ganz normalen Nachmittag lauerte er hinter einem Baum vor seinem Familienhaus 2 Mädchen auf. Er beobachtete, wie sie nichtsahnend die Straße entlang gingen und wartete so lange, bis diese an ihm vorbeigegangen sind. Schließlich rannte er hinterher und schlug von hinten auf die Mädchen ein, bis plötzlich eine Nachbarin von Pomarenke dazwischen ging und das gewalttätige Handeln von ihm unterbinden konnte. Es gab jedoch keinerlei Konsequenzen für den noch so jungen Heinrich. Das war der Anfang allen Schreckens. Heinrich Pomarenke lebte so vor sich hin, ohne Freunde und jegliche Zuneigung. Lediglich Briefmarken interessierten ihn. Von allem anderen hielt er sich fern. Es war ein Tag wie jeder andere, als Heinrich, der war bereits 14 Jahre alt, dem jungen Mädchen Marianne Leinweber in einer abgelegenen Gegend auflauerte. Er bot ihr an, sie zu begleiten. Das vorerst nette Angebot wandelte sich schnell in ein drängelndes und belästigendes Verhalten seitens Heinrich um. Marianne wurde mulmig und behauptete, dass ihre Mutti gleich erscheinen würde, in der Hoffnung, er würde sie darauf in Ruhe lassen und gehen. Jedoch interessierte das Heinrich wenig. Er packte sie unter den Arm, hielt ihr ein Taschentuch vor das Gesicht und riss sie auf den Boden. Als Heinrich gerade seine Hose öffnen wollte, entfernte das hilflose Mädchen das Taschentuch, woraufhin Heinrich sie auf den Bauch drehte und ihr Gesicht in einen Maulwurfshaufen drückte. Marianne konnte das Gesicht noch schnell zur Seite drehen und rettete damit ihr eigenes Leben, da sie sonst erstickt werde. Als sie realisierte, was ihr nun bevorstehe, versuchte sie sich mit allen möglichen Mitteln zu wehren. Sie spannte ihren ganzen Körper an, jeden einzelnen Muskel, damit er nicht in ihr eindringt. Vergebens. Als er damit fertig war, ihr die Seele zu rauben, flüchtete er und tauchte unter. Auch hier blieb er unbestraft. Nur Marianne wird für immer mit diesem Schmerz leben müssen, ob sie will oder nicht. Dies bleibt jedoch nicht sein einziges Verbrechen an diesem Ort. Einige Zeit später, im Alter von 16 Jahren, lauerte er erneut zwei Mädchen in dieser verlassenen Gegend auf. Eins von den unschuldigen Mädchen nimmt er mit ins Gebüsch und vergewaltigt auch dieses. Die Freundin des Opfers wartet währenddessen ungeduldig vor dem Waldstück. Sie weiß nicht, was gerade für ein schreckliches Verbrechen in ihrer unmittelbaren Nähe passiert. Glücklicherweise wird Pomarenke diesmal von einem Volkspolizisten gefasst und mit auf das Revier genommen. Da es sein erstes sexuelles Vergehen war, wurde er auch diesmal nicht bestraft. Heinrich möchte jedoch nicht mehr zu seinen Großeltern, da er vor den Konsequenzen zu große Angst gehabt habe. Also floh er aus der DDR in Richtung West-Berlin, wo er schließlich von zwei Polizisten aufgegabelt wurde, welche Mitleid mit ihm hatten, da er allein unterwegs war und sehr verwahrlost bekleidet war. Auf seine Bitte nahmen die Polizisten mit der Mutter, die immer noch in der Schweiz lebte, Kontakt auf. Seine Mutter schrieb: "Es sei nun, wie es sei, ich bin und bleibe die Mutter und verstoße ihn nicht." Auch Heinrich schrieb einen Brief. Am 16.05.1953 verließ ich die DDR, da ich mir an ein etwa 10-jähriges Mädchen vergriff. Durch zwei Frauen erfuhr ein Volkspolizist, der mich stellte und zur Wache brachte. Nach der Vernehmung, die von 17 bis 22 Uhr dauerte, hatte ich erfahren, dass meine Großeltern mir nicht mehr wieder aufnehmen wollen. Welche der beiden Varianten nun stimme, also ob Heinrich nicht mehr zu seinen Großeltern wollte oder ob diese es nicht mehr wollten, ist nicht bekannt. Fakt ist jedoch, dass sich Pomarenke nun auf den Weg in die Schweiz machte, wo er auch wieder auf seine Schwester traf, welche bereits seit einem Jahr wieder bei der Mutter lebte. In der Schweiz fand er Arbeit auf einer Kirmes. Nun ist Pomarenke endlich wieder mit seiner Familie vereint und hat einen Job gefunden und es sieht alles gut für ihn aus. Er hat wieder ein stabiles Umfeld, er ist wieder bei seiner Schwester. Ja, jedoch ist es nur circa 4 Wochen um Pomarenke still. Dann schlägt er wieder zu. Hinter dem Autoscooter, welcher auf der Kirmes stand, also dort, wo er arbeitete, verging er sich erneut an einem Mädchen. Diesmal hatte Heinrich kein Glück. Er wurde kurz darauf gefasst und kam für 40 Tage in Haft. Dies machte ihm jedoch nichts aus. Was sind denn schon 40 Tage? Allerdings musste er das Land nach seiner Haft verlassen und durfte dies auch für die nächsten 10 Jahre nicht betreten. Nun war er wieder auf sich allein gestellt, ohne Job und ohne Familie. Heinrich zog einige Jahre durch Deutschland, bis er 1957 in Hamburg ankam, um dort Gelegenheitsarbeiten nachzugehen. Seine Hauptbeschäftigung war jedoch die Suche nach neuen Opfern. Fast täglich streifte er durch die Stadt, entblößte sich vor Kindern, überfällt und vergewaltigt mindestens 8 Frauen, ohne ein schlechtes Gewissen. Es ist ihm egal, dass er andere Menschen verletzt und dessen Leben zerstört. Als er dann eines Tages einen Kiosk überfällt, um Briefmarken zu stehlen, wird er überführt. Mal wieder. Diesmal sind es 6 Monate, die Pomarenke in Jugendhaft absitzen muss. Alle anderen Strafen bleiben unentdeckt und ungesühnt. Nach seiner Entlassung verließ er Hamburg wieder und hielt sich, wie so oft auch, fast täglich an einem anderen Ort auf, jedoch diesmal primär im Süden des Landes. Er vertrieb sich die Zeit, indem er Sexhefte und Liebespillen kaufte und fast täglich das Kino besuchte. Kino, ein wichtiger Aspekt in Heinrich Pomarenkes Verbrecherkarriere. Im Februar 1959 besuchte er, ohne weiteres Vorhaben, ein Kino in Karlsruhe. Der Film »Die 10 Gebote« von Cécile B. DeMille lief an diesem Abend. Nachdem eine Szene, in welcher leicht bekleidete Frauen um ein goldenes Kalb herumtanzten, kam er zu dem Entschluss, dass Frauen die Ursache allen Übels seien und er die Mission habe, sie dafür zu bestrafen. Noch am selben Abend ging er diesem Verlangen nach. In einem Park in der Nähe des Kinos trifft er auf die 49-jährige Hilde Konter. Er stieß sie zu Boden, schnitt ihr die Kehle durch und vergewaltigte sie. Hilde hatte keine Chance, sich gegen ihren Peiniger zu wehren. Nachdem Pomarenke das Leben in seinem Opfer ausgelöscht hatte, saß er sich auf dem Boden und trank eine Dose Milch, welche Hilde zuvor eingekauft hatte. Ihre Leiche fand die Polizei am 26. Februar nahe der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Durlach. Er hinterließ keine Spuren. Nun war es also geschehen. Nach all den Jahren hatte sich in diesem Moment eine weitere Tür geöffnet. Pomarenke hat die schlimmste Schwelle, die man sich vorstellen kann, überschritten. Er war bereit, ein Menschenleben zu beenden, ohne einen Grund, nur aus reiner Illusion. Obwohl es in dem Film »Die 10 Gebote« eigentlich heißt, du sollst nicht töten. Das muss er wohl überhört haben. Das nächste Opfer sollte auch nicht lange auf sich warten. Im März 1959 schlug er wieder zu, diesmal in einer Gartenhütte am Rande von Hornberg, einer Gemeinde im Schwarzwald. Pomarenke erschlug die 18-jährige Karin Welde mit einem Stein, missbrauchte sie davor sexuell. Anschließend warf er ihre Leiche über eine Fußböschung an einem nahegelegenen Bahndamm. Ihm war es egal, dass er soeben Eltern das Kind genommen hat. Ihm war alles egal. Am 25. März wurde Karins Leiche am Ufer der Gutach entdeckt. Wieder hinterließ er keine Spuren. Nach den 2 Morden reiste er unerlaubterweise zurück in die Schweiz. Dort traf er aus reinem Zufall seine Schwester an einer Bahnhaltestelle. Das Einzige, was er zu ihr sagte, war: Unsere Mutti bekommt ein Andenken, das sie das ganze Leben lang dran denken wird. Seine Schwester entgegnete ihm nur: Mach du den nur nicht selbst unglücklich. Warum er zurück in die Schweiz kam, ist unbekannt. Seiner Mutter tat er jedoch nichts an und er reiste schließlich wieder zurück nach Deutschland. Immer noch gefüllt von Mordtrieben. Am 30. Mai stieg Heinrich durch ein offenes Fenster in das Zimmer einer 18-jährigen kaufmännischen Angestellten ein und versuchte, sie zu erwürgen. Sein einziger Gedanke war es, das Unheil aufzuhalten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen, ohne Rücksicht auf Verluste. Sie konnte sich befreien, um Hilfe rufen und schlug somit Pomarenke in die Flucht. Er kommt zwar wieder davon, diesmal konnte jedoch eine exakte Personenbeschreibung übermittelt werden. Zwingt das Heinrich nun in die Knie? Schon am nächsten Tag beginnt Heinrich das nächste Verbrechen, sein wohl schlimmstes. Am 31. Mai 1959 bestieg er kurz vor Mitternacht im Heidelberger Hauptbahnhof einen Urlaubssonderzug in Richtung der italienischen Riviera. Mit an Bord war auch die 21-jährige Dagmar Klimek und ihre zwei Freundinnen. Eigentlich wollte die Mädchengruppe gemeinsam in einem Abteil sitzen, was jedoch wegen eines Logistikfehlers seitens der Zuggesellschaft nicht möglich war. Also trennte sich die Gruppe und Dagmar setzte sich abseits von ihren Freundinnen. Nun war sie allein, begleitet von einem mulmigen Gefühl. Da sie sich nicht wohlfühlte, bat sie schließlich einen Bahnangestellten, ob es nicht doch möglich wäre, sich in die Nähe ihrer Begleitungen zu setzen. Er verneinte, das wohl entscheidendste Nein ihres Lebens. Dagmar blieb nun nichts anderes übrig, als mit der Situation umzugehen und sie anzunehmen. Also entschied sie sich, etwas zu schlafen. Nach einiger Zeit wachte sie auf, um die Toilette aufzusuchen. Nichts ahnend begibt sie sich in Richtung der Zugtoilette, ohne zu bemerken, dass ein unbekannter Mann ihr folgt. Heinrich Pomarenke. Nachdem Dagmar die Tür hinter sich schloss, öffnete Heinrich die Zugtür, welche nach draußen führt, bei voller Fahrt, also bei etwa 120 Kilometer die Stunde. Als Dagmar aus der Toilette heraustrat, schubste er sie aus dem fahrenden Zug. Einfach so, ohne jeglichen Grund. Sie hatte keine Chance, sich zu wehren. Nur noch einen kurzen Schrei konnte sie von sich geben. Niemand bemerkte es, da alle anderen Fahrgäste tief und fest schliefen. Heinrich betätigte darauf die Notbremse, jedoch nicht, um ihr zu helfen. Als der Zug zum Stillstand kam, stieg er aus und rannte zur schwer verletzten Dagmar, um ihr eigenständig mit einem Messerstich in die Brust das Leben zu nehmen. Daraufhin schleift er sie zu einem nahegelegenen Feldweg, wo er sich, wie bei seinen anderen Opfern, an ihr verging. Das alles war keine Kurzschlusstat, sondern bis ins kleinste Detail geplant. Nur die Auswahl des Opfers überließ Pomarenke dem Schicksal. Was als schöner Urlaubstrip begann, endete in einer Tragödie. Schlimmer, als man sich je hätte ausmalen können. Dagmar Klimek wurde nur 21 Jahre alt und hatte ihr ganzes Leben noch vor sich. Ihr Leben, ihre Zukunft wurde binnen weniger Sekunden beendet. Dagmar wurde am folgenden Morgen von ihren Freundinnen als vermisst gemeldet. Bis dahin gab es noch keine Verbindung zwischen dem Verschwinden der jungen Frau und der Notbremse. Auch dass zwei Zeugen eine Gestalt aus dem Zug klettern sahen, wurde nicht damit in Verbindung gebracht. Am 5. Juli 1959 wurde Klimeks Leiche an einem Barmdamm bei Ebingen gefunden. Die Freiburger Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen auf, welche schnell jedoch im Sand verliefen. Der Zug, in dem das Verbrechen geschah, wurde nämlich bereits mehrfach gereinigt, sodass keine verwendbaren Spuren mehr gefunden werden konnten. Auch die Befragung der Mitreisenden ergab keinerlei Hinweise. Der erste Verdacht fiel auf einen Herrn, der dem Zugpersonal angehörte. Dieser löste sich dennoch schnell wieder auf. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel und die Bevölkerung geriet in Angst. Nicht einmal 24 Stunden nach dem Tod von Dagmar begibt sich Heinrich auf die Suche nach seinem nächsten Opfer. In einem Gasthof in Hornberg, in dem er vor ein paar Monaten gearbeitet hat, bricht er ein und sucht nach Mordwerkzeug. Erneut begibt er sich auf die Jagd. An einem abgelegenen Ort in einem kleinen Waldstück lauert er der 25-jährigen Hildegard Pott auf, welche ihn schnell bemerkte und versuchte davon zu rennen. Plötzlich merkte sie, wie sie einen Schlag auf den Hinterkopf bekommt. Sie fiel zu Boden, fasste sich an den Kopf. Sie spürte etwas Warmes. Als sie ihre Hände anschaute, bemerkte sie, dass diese voller Blut waren. Glücklicherweise überlebte Hildegard diesen Angriff. Allerdings hinterließ er Narben, körperlich als auch seelische. Pomarenke fühlte sich unantastbar. Nichts und niemand kann ihn aufhalten. Doch dann begann er seinen ersten und entscheidenden Fehler. Am 8. Juni 1959 brach er erneut durch ein Fenster in ein Haus ein. Diesmal landete er im Zimmer eines 15-jährigen Mädchen. Er griff sie an und verletzte sie mit Messerstichen schwer am Hals. Ihr Vater konnte das Massaker jedoch unterbinden und somit das Leben seiner Tochter retten. Bei der Flucht hinterließ Pomarenke jedoch einen Fußabdruck, welcher von der Polizei gesichert werden konnte. Das erste Mal hinterließ der Serienmörder etwas Handfestes. Einen Tag später, am 9. Juni 1959, begann er seinen vierten und letzten Mord. In der Nähe von Baden-Baden erwürgte er die 16-jährige Rita Walterspacher und deponierte anschließend ihre Leiche in einem Waldstück. Dort wurde sie auch am folgenden Tag gefunden. Wie so oft auch hinterließ Heinrich hier keine einzige Spur. Doch bald wendet sich das Blatt. Am darauffolgenden Tag brach er in ein Waffengeschäft ein und klaute ein Kleinkalibergewehr und eine Luftdruckpistole. Mit letzterem begann er sein allerletztes Verbrechen. Diesmal, so kann man es mittlerweile sagen, überfiel er nur einen Schalterbeamten am Bahnhof in Karlsruhe-Durlach. Nun ist es bald vorbei. Pomarenke ahnt nicht, wie es bald um ihn geschieht. Mehr als die Hälfte seines Lebens versetzte er die Menschen um ihnen Angst und Schrecken. Er zerstörte unschuldige Seelen, nahm 4 Menschenleben. Auch das Leben seiner Schwester zerstörte er damit auf eine Art und Weise, denn sie leidet bis heute unter den Taten ihres Bruders und wird es bis an ihr Lebensende. Kurz nachdem er den Schalterbeamten überfiel und 540 D-Mark erbeutete, begab er sich zu einem Schneider, da er dort vor längerer Zeit unter eigenem Namen einen Anzug bestellte. Nachdem er den Anzug entgegennahm, ließ er seine abgetragene, mit Blut beschmierte Kleidung und ein Paket zurück. Ein fataler Fehler, denn in diesem Paket befand sich das erbeutete Kleinkalibergewehr. Am Tatort im Bahnhof Durlach wurde erneut eine Fußspur gesichert, die identisch mit der Fußspur, die am 8. Juni bei dem versuchten Mord eines 15-jährigen Mädchens gesichert wurde, war. Dieser Fakt und die Beschreibung der verwendeten Pistole brachte die Polizei das erste Mal auf die Vermutung, dass zwischen dem Einbruch und der Mordserie ein Zusammenhang bestand. Einen Tag später, am 19. Juni, meldete sich der Schneider und gab den Fund der Kleinkaliberwaffe inklusive der Klamotten an. Noch wichtiger, er hatte den Namen. Als Heinrich merkte, dass er das Paket und die Kleidung beim Schneider vergessen hatte, machte er sich auf den Weg, um diese abzuholen. Pomarenkes Ende. Die Beamten warteten dort schon auf ihn. Als er dies beim Eintreffen bemerkte, ergriff er die Flucht. Es fand eine Verfolgungsjagd mitten durch Hornberg statt. Die Polizisten rannten ihm hinterher. Einige Passanten bemerkten dies und schlossen sich der Verfolgung an. Schließlich konnte Pomarenke gestellt werden. Heinrich war bei seiner Festnahme gerade einmal 22 Jahre jung. Er hatte noch sein ganzes Leben vor sich. Warum? Warum verbaute er sich sein ganzes Leben? Wir werden darauf wohl nie eine Antwort erhalten. Kurz nach seiner Verhaftung erkannte eines seiner Vergewaltigungsopfer ihren Peiniger auf Fotos wieder. Daraufhin folgten stundenlange Verhöre, doch Pomarenke streitete alles ab. Erst als die Beamten Blut und Haarproben von seinem Sakko, welchen er im Schneidersalon liegen ließ, Proben nahmen, gab er auf. Er gestand alles und fertigte sogar detaillierte Tatortskizzen an. Er gab 65 Gewalttaten zu, unter anderem 4 Morde und eine Reihe von schwerwiegenden Vergewaltigungen. In einem Brief, welchen er an seine Mutter schrieb, stand: Ich sehne mich so sehr danach, mit dir auszusprechen und bitte dich, mir doch diese Gelegenheit zu geben. Ich bitte dich, damit du meine Handlung, meine Gefühle und Gedanken kennenlernst. Der Prozess gegen ihn begann am 3. Oktober 1960 vor dem Landgericht Freiburg im Breisgau. Alle Straftaten, die vor seinem 22. Lebensjahr passiert sind, und das waren nicht wenige, kamen nicht zur Anklage. Hans Ruffin, ein Verfahrensgutachter, erklärte Pomarenke für voll schuldfähig. Vor Gericht wirkte Pomarenke jedoch eher ängstlich und scheu. Schließlich wurde der Angeklagte zu 6-mal lebenslangem Zuchthaus und weiteren 156 Jahren Gefängnis verurteilt, inklusive zusätzlicher Sicherungsverwahrung. Den längsten und strengsten Schuldspruch der Nachkriegszeit. 77 Seiten Urteilsbegründung wurden über 2 Stunden verlesen, jedoch dauerte es nur 5 Minuten, bis Heinrich das Strafmaß annahm. Pomarenke sei ein schwieriger Gefangener gewesen. Immer wieder wird er in eine Arrestzelle gesperrt und verbringt dort insgesamt mehrere Jahre. Sogar die Angestellten hatten Probleme, ihn unter Kontrolle zu bringen. Er wehrte sich immer wieder mit Gewalt. Auch die Mithäftlinge meiden Pomarenke. Mit einem Frauenmörder und Vergewaltiger möchte niemand etwas zu tun haben. Wieder holt ihn die Einsamkeit ein. 1968 entkommt Heinrich seiner Zelle, schaffte es jedoch nur bis zur Buchbinderei. Dort gab es keinen Weg nach draußen. Nun legte er sich auf den Boden und schlief ein. Ob er damals wirklich flüchten wollte, ist unklar. Heinrich erschuf in seiner Einsamkeit ein Ritual. Er hält stets einen 2. Teller und Löffel beim Essen bereit, für den Fall, dass Jesus kommen sollte. Mittlerweile ist er sehr religiös geworden. Außer der Bibel fasst er kein weiteres Buch an. Kontakt hatte er nur zu seiner Mutter und Schwester. Als seine Mutter jedoch verstarb, wurde seine Schwester zu seinem einzigen Kontakt in die Außenwelt. Trotzdem überhäufte Pomarenke sie ständig mit Vorwürfen. Das kommunizierte sie ihm offen und beendete somit den Kontakt zu Pomarenke. Ganze 46 Jahre verbrachte der Serienmörder in der JVA Bruchsal. Eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung wurde mehrmals abgelehnt, mit der Begründung, dass von ihm weiterhin ein hohes Sicherheitsrisiko ausgehe. 2006 wurde er in das Gefängnis auf der Festung Hohenasperg verlegt, wo er sich, nach so langer Zeit in Haft, einer Sozialtherapie unterziehen sollte. Sie wurde nach einem Jahr abgebrochen. Heinrich Pomarenke verbrachte seine letzten Lebensjahre in der JVA Heilbronn. Er verstarb einsam im Alter von 71 Jahren am 27. Dezember 2008 im Justizvollzugskrankenhaus in Hohenasperg. Seine Leiche wurde eingeäschert und heimlich auf See verstreut. Zu seinem Todeszeitpunkt war er der am längsten in Deutschland einsitzende Inhaftierte. So, das war das doch traurige Leben von Heinrich Pomarenke. 49 Jahre hinter Gittern. Er war sein ganzes Leben lang einsam, auch als er noch in Freiheit lebte. Er erfuhr nie, wie es sich anfühlte, von ganzem Herzen geliebt zu werden. Und das wird auch immer so bleiben. Die letzten Worte seiner Schwester lauteten: Ich weiß nicht, ob ich ihn, wenn ich ihn getroffen hätte, selbst umgebracht hätte. Ich weiß es nicht. Das wäre das Vernünftigste gewesen. So, meine lieben Zuhörer, ich hoffe, ihr habt es bis zum Ende durchgehalten und fandet den Fall genauso spannend wie ich. Ich hoffe, es hat euch alles so rundum gefallen und ja, dann hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und wie gesagt, ihr könnt gerne auf meinem Instagram-Account nachschauen und euch die Bilder anschauen, die ich zu Heinrich Pomarenke gefunden habe. Und dann würde ich sagen, passt auf euch auf und lasst uns das nächste Mal wieder herausfinden, wer lügt oder wer die mörderische Wahrheit spricht.